Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Du bringst mich noch zum Frühaufsteher zu werden.
Naja.
Sonntaglicher Frühaufsteher.
Da, okay, das grenzt die Sache schon ein bisschen besser ein. Ja.
Unter der Woche nicht, aber sonntags neige ich dazu, doch gerne mal den Tag etwas langsamer angehen zu lassen.
Ja, immer wieder sonntags.
Oh Gott, jetzt geht das wieder los. War es nicht Cindy und Bert oder?
Oh, frag mich, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus.
Das ist mir eben gerade nur so in den Sinn gekommen. Hör aus dir Schlagertexte raus und kennst noch nicht mal die Interpreten. Ja. Gut. Tja, Thomas, du hast doch gleich das erste Thema, oder möchtest du noch
ein bisschen Smalltalk? Ja, kurz und knapp. Ich hatte ja das letzte Mal kurz, was heißt kurz und knapp, wahrscheinlich wird es wieder länger. wir steigen mal mit ein bisschen Gaming-Themen ein. Und zwar hatte ich ja letztes Mal New World angesprochen, ist ja jetzt auch gestartet. Es gibt da ein bisschen Diskussionspunkt, gerade was so das Handeln der Server betrifft. Bei New World ist es ja so, dass man mit seiner Charaktererstellung sich auch einen Server aussucht und dann auf diesem Server mit dem Charakter im Prinzip gebunden ist. Serverwechsel werden zwar später noch angeboten und Amazon hat jetzt auch wegen der Problematik angekündigt, dass sie da innerhalb der nächsten Wochen was kostenlos anbieten wird, zumindest mal einmalig. Die Problematik ist einfach, dass die Server aktuell begrenzt sind auf 2000 Spieler maximal und gerade die populären Server oder auch da, wo halt bekannte Streamer unterwegs sind, die sind halt maßlos überlaufen. Und da hat man dann gerade jetzt in der Anfangszeit auf manchen Streamern halt Wartezeiten gehabt, um halt spielen zu können. Ja, die Warteschlange für den Server war dann teilweise 4 bis 6 Stunden. Ja, in Extremfällen habe ich auch mal was gelesen von 8 Stunden. Ja, wobei so lange würde ich nie warten. Aber gerade auf populären Servern ist es halt echt schwierig. Amazon hat jetzt auch gesagt gerade, dass sie vorübergehend die Möglichkeit, Charakter zu erstellen auf Servern, die sowieso schon voll sind, halt abgeschaltet haben. Sie sind ständig dabei, neue Server, gerade auch EU beziehungsweise in Nordamerika aufzustellen. Das Problem da ist halt nur, und das kann ich auch gut verstehen, wenn man schon einen Charakter hat, ja, und Freunde schon auf dem Server sind, der eigentlich im Prinzip voll ist. Man will ja mit seinen Freunden zusammenspielen. Ja. Das ist halt immer so ein Thema, was halt momentan so ein bisschen diskutiert wird, ist halt sehr schwierig. Ja. Und auch die Problematik, selbst wenn du später sagst, okay, wir bieten euch einen Umzug an, dass ihr halt mit euren Freunden zusammen auf einen Server kommt, die wollen vielleicht ihren Server, der überlaufen ist, nicht verlassen. Kannst du dann joinen und hast wieder das Problem mit stundenlangen Wartezeiten vielleicht, um auf den Server zu kommen. Beziehungsweise, wenn man auf einen Low-Pop-Server halt migriert, wie ist dann, ja, oder wie entwickelt sich der Server, ja? Gerade wenn man mal so den Handelsplatz sich anguckt, man will ja auch nicht vor einem leeren Handelsplatz stehen, ja. Also es ist echt schwierig. Bin mal gespannt, wie sie das letztendlich dann alles in den Griff kriegen wollen. Aber ansonsten, wenn man mal auf dem Server ist, also ich würde sagen, New World ist ein sehr gelungenes MMO. Macht Spaß. Man muss halt mal gucken, wie sich der Content in Zukunft entwickelt. Ja, ich habe ja momentan eigentlich 2 Charaktere, die ich spiele. Einen auf EU, auf einem deutschen Server. Oder sagen wir mal, deutschsprachig ausgewiesenen Server. Und einen auf einem amerikanischen Server, noch wegen ein paar Freunden oder Online-Freunden, die ich halt in den Staaten habe. Mal gucken, was ich dann mache in Zukunft, ja, ob ich dann auf den Deutschen umziehen werde, aber wobei ich sagen muss, dass der US-Server, auf dem ich bin, der ist richtig gut, ja. Der ist richtig gut, einmal was die Anzahl der Spieler betrifft und vor allem halt auch gerade der Handelsplatz, der ist richtig top, also von daher mal gucken, aber auf jeden Fall, abgesehen von der Serverproblematik, die es gibt, ist New World, denke ich mal, und das ist auch so die Resonanz eigentlich im Netz, gut geworden, fühlt sich gut an, macht Spaß. Von daher hat Amazon diesmal, denke ich mal, sehr vieles sehr richtig gemacht. Und wie gesagt, mit den Servern, MMO ist ja immer so ein schwieriges Thema. Bei Amazon hatte man die Hoffnung, dass sie es aufgrund von AWS ja auch vielleicht ein bisschen besser im Griff hätten. Aber ja, Ich hoffe, das reguliert sich oder das spielt sich die nächsten Wochen ein bisschen ein. Ja, aber ansonsten passt es soweit. Das andere Ding ist noch gerade Hardware. Wir hatten ja auch schon über die Verfügbarkeit gesprochen von Xbox und von PS5 zum Beispiel, die neuen Konsolen. Mhm. Wie nennt sich es bei Xbox nochmal? Xbox Series X und S ist ja die kleine. X, es ich glaube, Series X immer, glaube ich, mittlerweile. Und da gibt es jetzt mit dem Phil Spencer gerade, oder habe ich ein Interview jetzt gerade gelesen, wo er davon ausgeht, dass die Probleme uns noch bis ins nächste Jahr hinein begleiten werden. Also nicht nur Microsoft, sondern auch Sony. Und Sony hat ja auch schon gesagt, sie tun alles, was sie können. Und mehr Geräte kriegen sie jetzt momentan einfach nicht in die Märkte rein. Und Phil Spencer hat auch gesagt, es liegt halt nicht nur an den Chips, ja, diese, die halt momentan einfach schwierig zu kriegen sind teilweise, sondern an anderen Punkten auch noch. Und ja, ich denke mal, das wird wieder ein schwieriges Weihnachtsgeschäft, gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht sowas auch gerne entweder sich selbst schenken will oder halt auch verschenken möchte. Wird schwierig, ja. Ich gucke ja regelmäßig gerade so bei den großen Ketten immer mal rein. Ab und zu kommen ja auch mal Geräte in den Bestand rein, die dann halt sehr schnell auch wieder ausverkauft sind. Amazon hatte ja in der Vergangenheit immer mal wieder so Aktionen, dass sie gerade für Prime-Kunden ein gewisses Kontingent quasi reserviert haben, dass man da in Anführungszeichen in Ruhe, ja, wenn es dann verfügbar ist, auch bestellen kann. Wo ja auch viele gemeckert haben, ja, Prime-Kunden bevorzugt und naja, auch so ein schwieriges
ja, Thema. Was heißt meckern? Ich kann es ja verstehen, dass sie den Prime-Kunden einen gewissen Vorsprung geben möchten oder gewisse Vorteile geben möchten.
Das ist halt auch wieder so ein Incentive, um Prime auch entsprechend zu platzieren.
Genau, ja. Eben. Mhm. Und wie gesagt, das sind halt die Vorteile für die Prime-Kunden. Ich kann es durchaus verstehen, klar.
Ja. Ich hatte ja auch schon überlegt, als zuletzt die PS5 mal wieder verfügbar war bei Amazon, mir sie zu bestellen und wenn ich dann gar keinen Bock drauf hätte, hätte ich sie einfach nochmal weiterverkauft, ja, ohne Wertverlust, ja, im Gegenteil, ja. Könntest sogar noch Plus machen, aber da bin ich ja eigentlich auch kein Freund von, ja, von so Aktionen.
Ja, das ist ja auch, und ist ja auch bedenklich, wenn man dann noch, ja, wirtschaftlich gesehen kann ich es verstehen, moralisch ist es natürlich bedenklich, wenn man sich dann noch bereichert.
Ja, ich habe da auch Diskussionen verfolgt, wo dann einige gesagt haben, mein Gott, ich will ja nur 50 Euro mehr, als es mich gekostet hat. Fuffi geht vielleicht noch, ja, aber trotzdem, ja. Das ist nicht meins.
Ja, aber meins. Manche übertreiben.
Entweder ich will sie dann und kaufe sie dann für mich, aber dann eventuell, dann ist es vielleicht doch nichts für mich und ich verkaufe sie weiter und kann noch Geschäfte bei machen. Nee, das ist nicht so meins. Mhm. Aber wie gesagt, leider wird es uns wahrscheinlich noch Monate bis ins nächste Jahr hinein verfolgen. Und wir hatten es ja öfter schon angesprochen, das zieht sich ja generell durch die komplette irgendwas, was mit Technik zu tun hat, komplett ja durch. Ja, wenn man auch mal guckt, die Automobilbranche nach wie vor noch.
Opel ist ja jetzt stark betroffen von der ganzen Situation.
Ja, auch
dicht gemacht.
Ja, auch andere Hersteller ja auch teilweise, wo sie ja auch dann angekündigte Modelle in der Ausstattung gleich von vornherein gesagt haben, wir müssen es leider die Ausstattung anpassen. Wir hatten mit Serie geplant, zum Beispiel diese Armatur, dann halt direkt nur Display, ja, haben wir, wo sie dann auch gesagt haben, okay, ist halt nicht Serie, sondern halt auch wieder SA und dann muss man mal gucken, wie die Lieferzeiten sind. Ja. Und das, das ist echt. Also hätte man das vor 2 Jahren oder so irgendwie mal so gesagt, dass es da zu dem Problem kommen kann, hätte ich wahrscheinlich eher mal gelächelt. Ja.
Ja, klar. Ja, bei Opel, was ich rausgelesen habe und rausgehört habe, war es auch ein logistisches Problem, was sie etwas falsch geplant und falsch eingeordnet haben. Sie haben versäumt, zur richtigen Zeit die richtige Chipmenge zu bestellen. Hätten sie das besser koordiniert, dann hätte die IT-Industrie denen die Chips nicht oder die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten nicht vor der Nase weggeschnappt. Also das war mehr das Planungsproblem bei Opel, was man rauslesen konnte.
Ja, wobei,
und da sieht man natürlich wieder, man braucht Top-Leute im Management.
Bist du noch da?
Jetzt jeder einen Tim Cook, ne?
Oh, eben warst du mal kurz weg.
Oh, das ist nicht gut.
Ja, nee, aber ich glaube, der Zusammenhang ist noch gut angekommen. Zumindest mal hat er sich mir noch erschlossen, aber so ein paar Sekunden war es mal weg eben. Nee, aber genau dieses Problem auch mit Bestellen, beziehungsweise mit Starnos, hat man ja auch aus anderen oder von anderen Automobilherstellern gehört, Und da ist halt immer die Frage, klar, hätte man vielleicht da ein bisschen mehr Mut zum Risiko gehabt, beziehungsweise die Planung oder die Prognose ein bisschen besser abgestimmt und hätte da nicht gerade auch in Bezug auf Corona und die, ja, die projizierten Absatzzahlen und Einbrüche da so schwarz vorhergesehen.
Ja, klar.
Oder hätte gesagt, scheiß drauf, ja, brauchen tun wir das Zeugs im Jahr ja sowieso. Und ob der Chip jetzt mal 2 Monate oder 4 Wochen länger im Lager liegt, ja.
Ja gut, das ist eine gewisse Kapitalbindung. Ne? Ja. Man neigt ja immer dazu, alles just in time zu machen und das ist ja halt das
Problem. Ja, das ist halt das Krux halt gerade auch der Automobilbranche.
Ja, alles aber just in time und das Lager ist die Straße sozusagen und das hat sich jetzt böse gerecht, das Ganze. Mhm. So ist das.
Ja, ja. Aber mein Gott, man befürchte, so viel hat man auch nicht draus gelernt.
Ja. Ja. Gut, aber lass uns nochmal Richtung Apple gehen, thementechnisch. Okay. Da gibt es ein paar Neuigkeiten zum Thema Apple Watch Series 7. Da sagte der Mr. Prosser, dass die Vorbestellung am 8. Oktober sei und die Auslieferung der Apple Watch würde dann am 15.10. beginnen, also Mitte Oktober. Das ist die Prognose. Mittlerweile sind auch andere auf den Zug aufgesprungen. Also die Aussage ist jetzt nicht nur Prosser exklusiv, sondern mittlerweile sind auch andere Kollegen auf diesen Zug aufgesprungen und meinten, dass der 8. Oktober der Vorbestellungstag sei. Bin ich sehr gespannt.
Ja. Ja, war mir gar nicht so bewusst, dass wir noch gar kein Datum hatten oder haben.
Nee.
Offiziell ist es ja immer noch nicht raus.
Nein.
Wie gesagt, war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich habe mich auch mehr mit dem iPhone jetzt beschäftigt, beziehungsweise wir warten ja auf die nächsten Macs. Mhm. Von daher war das jetzt nicht so auf meinem Radarschirm, aber ja.
Ja, gut. Und dann gibt es zur Apple Watch der allerersten Generation, also die erste Apple Watch, die jemals erschienen ist, die kam vor 6,5 Jahren auf den Markt. Die wurde jetzt offiziell von Apple als Vintage erklärt. Mhm. Also sprich, es gibt keine Hardware-Unterstützung mehr oder keine Reparaturen, was die Hardware angeht. Die Reparaturen sind jetzt dementsprechend so nicht mehr möglich, zumindest nicht von Apple, falls irgendein Third-Party-Anbieter da noch irgendwelche Ersatzteile rumfliegen hat oder kompatible Ersatzteile rumfliegen hat, mag das was anderes sein, aber Apple repariert offiziell die Apple Watch nicht mehr. Na gut, 6,5 Jahre ist eine lange Zeit, da kann man auch mal aussteigen.
Ja, ja, wenn man gerade mal guckt, was war jetzt da im Gespräch, was gesetzlich eventuell?
7 Jahre.
Sieben Jahre.
Ist man nicht weit von entfernt.
Ist man nicht weit von entfernt und Apple ist ja nach wie vor einer der wenigen, die überhaupt gerade bei so Hardware und ja auch bei den Telefonen so eine Laufzeit überhaupt hinkriegen. Also wenn ich mal versuche zu überlegen, wie es mit meiner Galaxy Watch aussieht, mit der einen, die ist ja ähnlich alt, da gibt es schon seit langem keinen Support mehr von Samsung. Ja? Weder das eine noch das andere, noch nicht mal Software-Updates. Von daher...
Also ich sage ja, diese 7 Jahre wäre für Apple wohl das kleinere Problem, wenn man sich die Marktbegleiter anschaut, wie du es eben sagtest, Samsung, Xiaomi oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja viele, die, glaube ich, ein größeres Problem hätten, diese 7 Jahre zu garantieren oder zu unterstützen.
Genau, ja. Nee, aber 6,5 Jahre ist allerdings auch, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mir war das nicht bewusst. Ich hätte jetzt nicht auf Anhieb getippt, dass die jetzt auch schon fast 7 Jahre alt ist, die erste. Mhm.
Ja, und das große Problem sicher darin, dass einige Leute sich ja auch diese Editionsmodelle gekauft haben. Sprich, die goldene, die hat ja damals 18.000 Euro gekostet. Das war ja wirklich noch eine richtig goldene Uhr in dem Sinne und nicht nur angepinselt oder eloxiert, wie man es auch nennen mag. Und die haben jetzt wohl ein größeres Problem, wenn das Ding kaputt gehen sollte. Hardware-technisch, dann haben sie quasi nur noch ein Muster ohne Wert sozusagen, nur noch ein Anschauungsobjekt.
Ja, da muss ja groß noch nicht mal irgendwie Display oder irgendwas kaputt gehen, sondern das reicht ja schon aus, wenn die Batterie irgendwie nur noch 5 Minuten durchhält. Ja.
Das ist wohl wahr.
Dann hat die Sache ja auch erledigt, ja. Wobei, Ich denke mal, es hat sich hoffentlich keiner die Uhr gekauft, der es sich nicht auch wirklich leisten kann.
Leisten kann. Ja, ja.
Und aber auch da merkt man wieder, ja, gerade in dem Bereich, eine Smartwatch ist halt nach wie vor was anderes als eine Uhr, sag ich mal. Auch wenn es eine Uhr oder eine Funktion der Uhr ja auch da abbildet, aber es gerade im Vergleich zu traditionellen oder auch zu mechanischen Uhren ist es halt doch was anderes, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde für eine Smartwatch auch niemals so viel Geld ausgeben. Auch wenn ich das Geld hätte, würde ich es trotzdem nicht machen, weil es einfach ein nicht zeitloses Produkt ist.
Das würde ich jetzt nicht sagen, wenn es mir wirklich nicht wehtun sollte und ich...
Egal.
Es ist ja jetzt auch keine 0815 gewesen, sondern ja wirklich dann auch mal, wie gesagt, wieder was Exklusives. Mein Gott, wenn es mir nicht wehtut...
Ja,
auch wieder diskutieren, inwieweit es halt Sinn macht, generell, wenn man mit seinem Geld nicht was anderes anzufangen, wenn man die Möglichkeit hat, als sich so eine Uhr zu kaufen. Aber das ist ja eine ganz andere Diskussion wieder.
Ja. Es kommt immer darauf an, in welchen Dimensionen man unterwegs ist. Das ist schon korrekt, ja. Aber ich glaube, selbst wenn das wirklich gar keine Rolle spielen würde, würde ich es trotzdem nicht machen. Also das ist, glaube ich, würde gegen meine persönliche Einstellung sprechen.
Genau, und, das ist ist ja in Ordnung, aber...
Bei einem Chronographen oder bei einer Uhr, die durchaus eine längere Lebenszeit hat, da ist das was ganz anderes, aber da nicht. Naja.
Egal, da kommt es auch wieder auf die Marken drauf an. Viele behalten oder steigen ja auch im Wert, je nachdem, was du da dir in dem Segment ja dann auch kaufst.
Auf jeden
Fall. Das kann man ja dann auch nochmal so als Wertanlage irgendwie betrachten, was bei einer Smartwatch in der Regel, denke ich mal, nicht der Fall ist, genau.
Nein. Das ist korrekt. Es sei denn, man bekommt irgendwelche Prototypen etc. Aber das ist ja auch so ein Sonderfall und hat ja auch nichts damit zu tun.
Genau.
Das ist was ganz anderes. Gut, dann lass uns... Übrigens, hast du mitbekommen, Johnny Ive hat sich auf nach Ferrari gemacht.
Auf nach Ferrari ja eher nicht ganz.
Ja, zu einer Obermarke oder zu einer Dachfirma, die auch Ferrari mit im...
Genau, also die Designfirma, die er ja zusammen mit dem... Oh, wie heißt er nochmal?
Ich habe es vergessen, aber die Firma heißt Love From, glaube ich.
Genau, das ist auch schon so ein Name. Aber na klar, müssen Sie wissen. genau, die sind ja jetzt von Ferrari anscheinend engagiert worden, ja.
Ja, immer wenn ich Love From höre, denke ich an Reverend Lovejoy von den Simpsons.
Ach so, ja, ich muss da immer an irgendeinen Filmtitel erinnern, der da in diese Richtung so ein bisschen geht, aber ja, kann man machen.
Ja, okay. Er hatte bestimmte Ideen, warum er seine Firma so genannt hat.
Da gehen wir mal davon aus, dass sie ihre Gründe dafür hatten, ja, aber ich habe mich damals schon gewundert, ist ihnen nichts Besseres eingefallen, aber ja, mein Gott.
Naja, gut, ich will jetzt nicht weiter über Johnny Ive negativ sprechen, ich hatte da gerade noch eine andere Verbindung, das kann man auch manchmal sagen, wenn man sich einige Designprodukte von ihnen anschaut, ist ihnen da jetzt nichts Besseres eingefallen. Da gibt es auch einige Fehlgriffe, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Mhm. Naja, aber wie gesagt, er arbeitet jetzt auch für Ferrari und nicht nur exklusiv, sondern es ist auch ein weiterer, größerer Kunde. Hat mich gewundert. Ich dachte, er hat eher so die Connections zu Bentley und so. Ne? Das ist ja auch so seine, glaube ich, seine präferierte Automarke, die er gerne fährt und die er gerne benutzt, die Marke. Ja. Aber egal, wer zahlt, der bekommt sein
Aufwand. Ja, okay, die Frage ist halt, ich denke mal, das Projekt wird sie
sein,
einfach gereizt haben.
Ja, klar.
Und es ist ja auch immer die Frage, welche Möglichkeiten hast du? Ich denke mal, die sind wahrscheinlich von Anfang an jetzt bei einem Design halt drin oder vielleicht hat er auch komplett freie Hand. Das ist ja auch die Frage, für welche Art von Ferrari sie da jetzt arbeiten. Geht es wirklich um Exterieur, geht es um Interieur, geht es um das komplette Paket? In welche Richtung soll es ein Supersportwagen werden? Wird es ein GT? Ja, das weiß ja, das wissen wir ja alles nicht. Ja, von daher, ich denke mal, für Johnny Ive, beziehungsweise für Love From, Und auch gerade Johnny hat ja da auch, was Autodesign betrifft, ja durchaus schon ein bisschen Erfahrung gesammelt oder Interesse ja auch in der Vergangenheit gezeigt. Von daher, mal, wenn man die Möglichkeit hat und das Projekt interessant ist, warum nicht? Ja, dann auch gerne Ferrari.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und es kommt ihm ja, denke ich, gelegen. Er mag ja flaches Design.
Ich bin mal gespannt, was für ein Typ Auto es wird und ob man dann, ob es noch ein typischer Ferrari sein wird oder ob man da irgendwo wirklich so ein bisschen die Handschrift dann erkennen wird, ja. Von Johnny Ive. Mal gespannt.
Ja, schauen wir mal.
Es wird ja wahrscheinlich kein Kombi werden, also von daher, also kein typischer Kombi werden, also von daher bin ich echt mal gespannt,
ja. Ja, es glaube ich auch bei Ferrari, na, Kombi,
Ja, man weiß nicht, in welche Richtung sie gehen will. Vielleicht wollen sie auch ein Familien-SUV
machen. Ja gut, Lamborghini hat es ja auch gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Der Urus, obwohl Familien-SUV.
Ja, das jetzt nicht. Ja. SUV generell kann man da auch wieder diskutieren. Ja. Aber ich finde den, mir kommt er schon sehr entgegen. Wenn da nicht dieses Preisproblem wäre mit dem Auto.
Ja, dieser Anschaffungswiderstand ist schon exorbitant.
Aber vom Design her gefällt er mir gut. Ja.
Aber ich denke, das ist so der erste Lamborghini, der alltagstauglich ist oder etwas mehr alltagstauglich
auf jeden Fall
als die anderen Fahrzeuge.
Vor allem für uns, ja, die da auch nochmal einen anderen Anwendungsfall haben, als nur, keine Ahnung, mit gefühlt 1000 km/h über die Autobahn zu fahren. Ja.
Mhm. Ich habe gesehen, es gibt sogar eine Anhängerkupplung dafür. Also im Third-Party-Bereich kann man da sogar eine Anhängerkupplung dran bauen. Das ist ja.
Warum auch nicht? Stell dir mal vor, du kommst mit einem Pferdeanhänger mit dem Auto vorgefahren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Macht Eindruck. Ja.
Ich stell mir das gerade vor, wenn du mit so einem Teil, mit so einem Anhänger beim Wertstoffhof vorfährst und lädst erstmal deinen ganzen Kram ab und hast da vorne so einen Urus dran hängen.
Warum nicht?
Ja, es sieht lustig aus. Ich habe letztens auch ein Cabrio gesehen mit einem Wohnwagen hinten dran. Sah auch auf den ersten Blick sehr merkwürdig aus. Aber warum nicht? Ich meine, es ist ja nichts anderes. Ne?
Ja, es kommt ja immer dann, genau. Ja, erstens ist es ein Auto, es kommt halt darauf an, welches es ist. Inwieweit er halt geeignet ist, das Ding dann auch zu ziehen, aber ansonsten.
Das war ein ganz normaler Audi.
Normal.
Naja. Das ist relativ. Was ist schon normal? Es ist immer eine Frage der Perspektive.
Genau. Gut. Aber hast du es mitgeregt? Tübingen ist es ja jetzt durch, gell?
Was ist durch?
Die Erhöhung der Abgaben bzw. der Gebühren für Autos über 1,8 Tonnen. Was war das? Die Initiative wurde ja damals irgendwie gestartet wegen großer Autos im Anwohnerparkbereich, glaube ich.
Ja, das halte ich aber persönlich für Schwachsinn, aufgrund des Gewichtes festmacht.
Ja,
man hätte das aufgrund der Größe festmachen müssen, aufgrund der Länge, weil die Parkplätze, die besetzt werden, das ist ja uninteressant, ob da jetzt ein 2,5 Tonner draufsteht oder. Ja,
es trifft halt jetzt mehr als, denke ich mal, vielen, die das auch befürwortet haben, bewusst ist. Weil sie haben es ja wirklich an einem Gewicht festgemacht von, ich glaube, 1,8 Tonnen sind es jetzt. Und wenn man mal guckt, gerade viele von den großen, ja, auch gerne von Familien oder nicht nur Familien, aber gerade große Kombis oder selbst so ein T6, der ja auch durchaus bei Familien sehr oder bei großen Familien sehr beliebt ist, die knacken die Marke relativ einfach, ja.
Ja, aber es gibt auch Ausnahmefälle. Du kannst ja zum Beispiel ein VW Bridgen Bulli Fahrzeug, der relativ wenig wiegt, wenn sie nicht beladen ist. Da hast du aber eine enorme Länge und nimmst natürlich extrem viel Parkplatz weg, bist aber noch unter der Gewichtsklasse, die.
Ja, deswegen, ja, das Thema ist generell, denke ich mal, ein
bisschen sehr schwierig, ne?
Also ich denke, es trifft mehr als mehr Leute, die das eigentlich befürwortet haben, sind jetzt davon betroffen, als ihnen bewusst war. Ja. Weil es ist ja nicht nur SUVs. Ja. Und vor allem, es gibt ja SUVs, die auch leichter sind als 1,8 Tonnen. Gerade die kleinen, die neuen, die ganzen sportlichen Kram-Dinger da, diese Schein-Möchte-Gern-Dinger da, die sind ja leichter als 1,8 Tonnen. Okay, die sind halt auch kompakter, ja, aber trotzdem, ja. Ja, naja, schwieriges Ding. Ja.
Ja, so ist es.
Gut. Gut, aber so viel dazu.
Das nächste Thema ist auch schwierig, weil es kann zu Datenverlust führen. Es gibt einen neuen Bug in iOS bzw. iMessage und das ist nicht unerheblich, das ganze Problem. Und es scheint auch noch nicht behoben zu sein, obwohl vorgestern am Freitag ein kleines iOS-Update rauskam, nämlich 15.0.1. Aber der Fehler ist angeblich noch nicht behoben. Es sieht so aus, wenn man Bilder in iMessage zugeschickt bekommt und sich diese Bilder sichert aus iMessage heraus in die Fotoroll oder in die Mediathek und danach ein Backup stattfindet. Nee, und vorher muss man noch diese Konversation oder die Bilder gelöscht haben aus dem iMessage heraus. Also man muss halt quasi aufgeräumt haben und man sagt, okay, die Bilder möchte ich dort nicht mehr haben. Ich möchte sie auf der Mediathek haben oder in der Mediathek haben. Und es findet dann ein Backup statt, was ja normalerweise automatisch stattfindet, sofern man es nicht deaktiviert, das Backup, also das standardmäßige iCloud-Backup. Dann löscht er die Bilder aus der Mediathek heraus. Und da kann es logischerweise oder es wird dann zu Datenverlust führen. Und wenn man dann noch die Synchronisation oder die Synchronisierung ausgewählt hat, dann synchronisiert er das natürlich über alle Geräte hinweg und es taucht auch nicht mehr auf in zuletzt gelöscht. Also es gibt ja da ein Album zuletzt gelöscht und auch da tauchen die Bilder halt nicht mehr auf. Die sind dann wirklich aus der ganzen Mediathek heraus eliminiert oder herausgelöscht. Ja. Das ist bitter. Also entweder sich die Bilder auf anderen Wege zukommen lassen, nicht über iMessage, oder die Konversation oder die Bilder nicht löschen. Das ist im Moment der Tipp.
Ja. Ich sag nur, gut, dass ich eh noch kein Update gemacht habe.
Ja, und übrigens auch in der Beta 15.1 ist dieser Bug noch existent. Also auch da gibt es Berichte, dass der Bug noch vorhanden ist.
Ja, ja, wobei gut. Ich wahrscheinlich in den Bug gar nicht reingelaufen wäre, weil ich lösche meine Konversationen eigentlich nie. Ich räume da nicht auf, muss ich ehrlich sagen. Dementsprechend sieht es bei mir auf dem iPhone auch aus.
Ich mache es ab und an mal, wenn ich zum Beispiel Bilder vom iPhone transferieren möchte, dann schicke ich sie mir selbst zu, öffne dann iMessage auf dem Mac und ziehe mir dann das Bild raus. Aber dann habe ich es halt lokal auf dem Mac gesichert und brauche es dann auch nicht mehr in der Konversation. Und dann lösche ich das Ganze. Aber da habe ich es ja lokal als Datei und es liegt ja dann nicht in der Mediathek herum. Ja. Also betrifft es mich jetzt persönlich nicht. Also das ist der einzige Use Case, den ich habe, Bilder zu transferieren per iMessage. Und sonst bekomme ich per iMessage keine Bilder. Da habe ich relativ wenig Berührungspunkte mit der ganzen Geschichte. Naja.
Genau, sonst ist alles in WhatsApp.
Nee, das WhatsApp nutze ich auch kaum. Ja, gut. Ja. WhatsApp, ja, okay, anderes Thema. Dann gibt es noch einen anderen Bug, dass bei einigen Geräten, die ein Update bekommen haben, der Touchscreen nicht mehr reagiert und dann komplett tot ist. Es hilft nur noch ein kompletter Neustart des Gerätes. Am Anfang ging man davon aus, dass das exklusiv mit dem iPhone 13 zu tun hat. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass auch ältere Geräte, die ein Update auf iOS 15 bekommen haben, auch teilweise Ausfälle haben. Also kann man davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Hardware-Defekt handelt, sondern dass es sich schlichtweg um ein Software-Problem handelt.
Ja, wobei da muss ich auch sagen, am Anfang mit iOS 14 auf dem iPhone 10 hatte ich das auch ab und zu mal. Dass er sich, oder dass er, wenn ich das Gerät aufgeweckt habe aus dem Standby, das Display
nicht reagiert
hat, ja.
Ja, und das sind auch die Berichte, die wir jetzt gehört haben. Meistens passiert es dann, wenn die Geräte aus dem Standby herausgeholt werden und dann treten halt diese Fehler auf.
Ja, wobei mittlerweile, also ich habe es schon lange nicht mehr gehabt, das war am Anfang zu 14, würde ich sagen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es die Beta damals war oder ob es dann wirklich der Final Release war, aber wie gesagt, ich hatte es da auch schon mal. Das ist Ja, keine Ahnung, warum das jetzt mit iOS 15 dann auch wieder hochkommt. Ja, ob sich irgendwo noch ein Stück alter Code wieder eingeschlichen hat. Wollen wir es mal nicht hoffen, aber ja, aber das sind alle, wir hatten vor der Aufnahme gesprochen, das sind alles so Sachen, wo ich jetzt momentan mit meiner Bestellung für das neue iPhone auch noch ein bisschen abwarte. Einmal, um halt sicher zu gehen, dass es nicht wirklich an der Hardware liegt, ja, und zweitens, um abzuwarten, dass die ganzen Kinderkrankheiten halt aus der Software vielleicht mit Updates dann jetzt demnächst gefixt werden. Mhm. Wobei, muss man auch mal gucken, momentan die Lieferzeiten sind ja auch ein bisschen länger geworden.
Ja.
Von daher.
Also im Moment geht man ja davon aus, dass der größte Teil oder fast alle Bugs im Moment auf die Software zurückzuführen sind. Mhm. Hardware-technisch scheint es ja im Moment so zu sein, dass die Geräte ganz okay sind, mehr oder weniger, oder keine größeren Fehler aufweisen. Bis jetzt.
Ja.
Man sucht natürlich immer krampfhaft irgendwelche Gates, aber das ist ja immer so.
Ja, da müssen wir mal gucken, ob sich das beim iPad Mini jetzt zum Gate entwickelt. Aber,
ja, da reden wir nachher noch drüber.
Genau, aber so weit sind wir noch nicht, ja.
Ja. Gut, iPhone 13 Pro hat dementsprechend auch sich iFixit etwas genauer angeschaut und sie haben das Ganze auseinandergenommen. Die klassischen Teardowns wurden vorgenommen und man hat sich auch die Notch etwas genauer angeschaut und da sieht es so aus, dass sie deswegen diese 20% einsparen konnten, weil sie Sensoren geschickt zusammengefasst haben und die ganzen kleinen Komponenten noch kleiner gemacht haben, indem sie halt eine Zusammenfassung, wie ich es eben schon sagte, vorgenommen haben. Und dadurch haben sie eben erreicht, 20% einzusparen. So, der andere Punkt ist ja, es gab ja vor der ganzen Geschichte diese Last-Minute-Gerüchte, oh, wir kriegen eine Satellitenkommunikation rein in die Geräte und da haben wir ja spekuliert, ja, bauen Sie jetzt schon die Hardware ein und schalten Sie dann irgendwann später die Softwarefunktion frei, also diese Notruffunktion, und da hat iFixit erstmal Entwarnung gegeben, da ist jetzt in Anführungsstrichen Entwarnung, da ist jetzt kein anderer Chip drin, der irgendwie darauf hindeutet, dass man damit Satellitenkommunikation realisieren könnte. Wir haben einen STX60M Chip von Qualcomm drin und der kann es laut den grundsätzlichen technischen Informationen von Qualcomm nicht. Und man geht auch davon aus, dass es keine modifizierte Version ist, weil dann müsste man das eigentlich aus einer erweiterten Produktbezeichnung ablesen können und die hat sich halt nicht geändert. Gut, also so viel zum Thema Satellitenkommunikation. Die Reparaturfähigkeit wurde etwas heruntergestuft aufgrund der extremen Komponentenzusammenführung. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Gründe, die wir gleich nochmal anführen werden. Wir haben jetzt 5 von 10 Reparaturfähigkeitspunkte. Liegt auch daran, dass die Kabel extrem dünn geworden sind, noch dünner als beim Vorgängermodell. Das spart natürlich auch etwas Platz. Aber dadurch, dass sie halt so dünn geworden sind, ist es natürlich auch noch schwieriger geworden, die Dinger zu reparieren, ohne dass die Kabel jetzt brechen oder abreißen etc. pp. Aber der nächste Punkt ist viel interessanter. Sie haben wohl grundsätzliche Veränderungen vorgenommen bei der Komponentenverbindung softwareseitig oder von der Produktzusammenstellung. Das heißt, es sieht jetzt so aus, dass alle Produkte, die sich in einem iPhone befinden, mehr oder weniger zusammengekoppelt sind anhand der Seriennummer. Das konnten sie halt nachvollziehen, indem sie ein Display genommen haben, ein Originaldisplay von einem baugleichen iPhone, also ein iPhone 13 Pro und ein anderes iPhone 13 Pro und haben dann die Displays getauscht von einem auf das andere Gerät. Und dann hat sich Face ID komplett deaktiviert und hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und daraufhin haben sie dann Schluss gefolgert, dass die ganzen Komponenten aufgrund der Seriennummer zusammengekoppelt sind. Und es sieht so aus, dass man dort einen speziellen Kopplungsprozess durchführen muss. Und diesen Kopplungsprozess kann man nur durchführen, wenn man Apple ist sozusagen. Und es sieht so aus, als ob dass dieser Prozess oder diese Befähigung halt keine Third-Party-Werkstätten bekommen und dass das exklusiv Apple vorbehalten ist. Das ist im Moment die Vermutung, die iFixit hat. Und somit wollen sie so ein bisschen wieder den Third-Party-Werkstätten in die Suppe spucken. Selbst wenn sie ein Original-Display bekommen, werden sie nicht diesen Kopplungsprozess auslösen können.
Ja, wobei, ich würde mal sagen, mal abwarten, inwieweit das nicht auch auf zertifizierte Third-Party-Reparaturzentren eventuell durchtropft noch. Mhm. Aktuell würde ich das sowieso, gerade weil es halt ja auch Face-ID betrifft, Apple noch zugutehalten, dass sie da halt Manipulationen in dem Bereich halt vorbeugen wollen. Durch einfaches oder durch das Austauschen von manipulierten Displays beziehungsweise Face-ID-Einheiten da halt, wie gesagt, einen Riegel vorschieben wollen. Und wie bei Touch-ID damals, wo wir die Problematik ja auch hatten, dass bei Third-Party ausgetauschten Touch-ID-Buttons nicht mehr funktioniert haben, zum Entsperren mit dem Fingerabdruck, haben wir es jetzt hier in Bezug auf Face-ID eine ähnliche Problematik. Klar ist es schade, wenn gerade, wie gesagt, zertifizierte Reparaturzentren die Technik noch nicht zur Verfügung haben oder die Info auch nicht vorliegen haben und da entsprechend dann halt die Möglichkeit haben, ja, wie gesagt, da auch nochmal diese diese Zertifizierung sich zu holen, beziehungsweise halt die entsprechende Soft-Hardware eventuell dann hinzustellen, wobei da auch wieder die Frage ist, was würde sowas kosten, ja. Aber ich würde mal drauf tippen, dass da wahrscheinlich was kommt.
Das wird man sehen, klar.
Muss man jetzt mal abwarten.
Auf jeden Fall werden es natürlich die Premium-Reseller bekommen, die werden dafür in der Lage sein oder dazu in der Lage sein, das zu machen. Das steht außer Frage. Aber wie weit es denn an die anderen runtertropft, die jetzt erst ins Boot geholt worden sind, da muss man sehen, wie weit dieser Prozess nach unten runtertropft.
Ja. Die Frage ist ja auch, inwieweit lohnt sich das dann für einen, der halt, wie gesagt, irgendwo so einen kleinen Reparaturservice noch anbietet bei sich im Shop oder so, ja.
Da muss man fragen, wie hoch das Stöckchen ist, über was sie springen müssen. Das ist die Frage. Ne?
Ja.
Klar. Gut, ich kann es natürlich auch verstehen, dass sie halt vorbeugen wollen, dass jetzt nicht der Handy-Doktor um die Ecke jetzt da irgendwelche Displays reinbaut, die minderwertige Qualität haben, die einfach quasi nur kompatibel sind, aber ein schlechtes Bild zeigen etc. pp. Und nicht die Qualitätsansprüche einhalten, die Apple hat, oder nicht die Qualität anbieten, die ein Original-Apple-Display bietet. Das kann ich schon grundsätzlich verstehen, dass Apple dafür sorgen möchte, dass auch nach einer Reparatur das Gerät den gleichen qualitativen Eindruck macht wie das Originalgerät vor dem Defekt. Kann ich verstehen.
Da würde ich noch sagen, das kann im Prinzip Apple eigentlich egal sein, solange es mir ja bewusst ist, was ich mir da ins Boot hole. Und auch, dass eventuell eine Funktionalität wie Face-ID dann in Zukunft nicht mehr funktionieren sollte. Das kann, wie gesagt, Apple im Prinzip egal sein.
Naja, die Frage ist halt nur, das ist doch auch ein Image-Problem, denke ich. Stell dir jetzt mal vor, du gehst hin und lässt dein Gerät reparieren und dir ist bewusst, dass du dir ein schlechteres Display einbaust und hast das für dich im Kopf klar gemacht, komme ich mit klar, ich habe da jetzt ein günstiges Display drin, was nicht unbedingt so knackscharf ist wie das Originale, was defizitär unterwegs ist. Und irgendwann verkaufst du das Gerät weiter.
Das ist natürlich eine andere Sache.
Ja, und dann sagt derjenige, Mensch, das hat Apple aber für scheiß Displays, und verrätst denen halt nicht, dass da irgendein Third-Party-Display drin steckt, etc. Also es ist schon ein Image-Problem. Oder es kann schon ein Image-Problem für Apple sein. Ja? Also so sehe ich das.
Aber das ist ja dann auch wieder der Verkäufer gefragt.
Ja, ja, klar. Aber man muss ja nicht immer von den moralisch perfekten Verkäufer ausgehen. Ne? Das ist ja das Problem. Na? Naja, anyway, wir werden sehen, was da passieren wird. Gut, und du hast es am Anfang der Sendung schon angesprochen, es gibt Produktionsprobleme oder Lieferengpässe und die Lieferzeiten gewisser iPhone-Modelle sind stark nach oben gegangen. Teilweise haben wir gut 6 bis 8 Wochen für gewisse Geräte, Konfigurationen, und das liegt wohl auch daran, dass Kamerakomponenten im Moment schwer lieferbar sind. Und es geht speziell darum, dass Teile für das Sensorshift-Modul extrem verknappt sind und dass die Firmen halt nicht mit der Produktion hinterherkommen. Und dadurch, dass Sensorshift auch runtergetropft ist bis in das normale 13er Gerät, betrifft es ja die komplette aktuelle Produktpalette. Und ja, da gibt es im Moment wohl starke Probleme. So berichtet zumindest Nikkei Asia, die wohl einen Bericht bekommen haben vom Produzenten der Sensor-Shift-Komponenten.
Ja. Ja, wobei da mich mal interessieren würde, ist, woran das Problem wirklich liegt, ja. Weil gerade, dass es halt auf alle iPhones runtergeht, war ja den Produzenten ja schon länger bekannt. Die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist dann, welches Teil oder woran liegt es dann in dieser Lieferkette, dass sie die Stückzahlen nicht kriegen, weil wenn 20 Millionen Stückzahlen angefragt sind und die sagen, ja, kriegen wir hin, und sie wissen von vornherein schon, dass sie können nur 10 Millionen liefern, ist ja auch schon wieder ja, schwierig, aber wie gesagt, wenn sie wirklich davon ausgehen, sie können die 20 Millionen produzieren und dann liegt es irgendwo bei denen wieder an den Zulieferern, beziehungsweise keine Ahnung, Rohstoffen oder was auch immer, würde mich mal interessieren, woran es dann letztendlich wirklich oder wo das Problem ist, ja.
Ja, aus dem Bericht konnte man herauslesen, auch trotz dessen, dass Apple priorisiert wird, können sie es nicht schaffen, genügend Komponenten zu liefern.
Und da ist auch die Frage, wer fällt denn runter, wenn sie schon Apple am Priorisieren sind, ja? Wer von den anderen Kunden fällt dann ganz weg oder muss noch länger warten,
ja? Ja, das ist dann das
wahrscheinlich ist dann Opel.
Naja, okay. Ob Opel jetzt irgendwo Sensor-Shift...
Ja, nee, aber ist, irgendeinen wird es treffen. Ja.
Ist fraglich.
Über die hatten wir vorhin halt nur kurz gesprochen. Nee, weil, wie gesagt, wie sieht es dann da aus? Weil teilweise hatte ich auch in dem Bericht gelesen, dass es Lieferverzögerungen gibt bei Komponenten von bis zu 52 Wochen. Ja. Und 52 Wochen sind ein Jahr. Holle die Waldfee. Ja. Wo sind wir mittlerweile angekommen? Ja.
Ja, ja. Ich sag ja, das Problem wird Apple früher oder später auch einholen. Das wird jetzt zwar nicht so signifikant ausfallen wie bei Marktbegleitern, aber in geringeren Umfang wird es auch Apple treffen.
Ja, ganz, solange sie es von der Supply Chain oder von der Produktionssteuerung halt so machen können, dass sie dann sagen, okay, dann verlängern sich die Lieferzeiten von unterschiedlichen Modellen, ja, von 6 Wochen auf 12 Wochen. Und trotzdem fallen irgendwo Stückzahlen noch raus, ist ja gut. Also das Problem ist halt nur, wenn schlussendlich auch Apple vielleicht mal sagt, im Moment geht gar nichts. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, am Punkt angelangt, ja, wo andere ja schon länger nichts mehr kriegen, wahrscheinlich. Und das ist, das ist schon heftig, ja. Nee, aber wie gesagt, gerade, ich weiß jetzt nicht, ob es auch in dem Bereich Sensor Shift jetzt war, aber ich hatte einen Bericht gelesen, gerade auch über die Kameramodulentwicklung von Apple. Die planen anscheinend ihre Kameramodule für die iPhones 3 Jahre im Voraus oder designen das 3 Jahre im Voraus, weil wir ja zuletzt auch über die Entwicklungszyklen gesprochen haben und wie schnell kann Apple halt reagieren, beziehungsweise ist es wirklich so, dass sie keine Ahnung, ein halbes Jahr vor dem Produktstart entscheiden, dass irgendwas ganz anderes oder dass was anderes gemacht wird oder so. Ja, und wenn man alleine sieht, beim Kameramodul ist anscheinend die Entwicklungszeit oder das Design findet 3 Jahre im Voraus statt. Das ist ja wahrscheinlich bei anderen Teilen oder Komponenten ja ähnlich. Hat sich das, wie gesagt, mit so Aussagen wie, Apple hat sich jetzt doch entschlossen, das komplett anders zu machen. Ja, und dann hörst du so Sachen 6 Monate vom Release. Wahrscheinlich ja eher nicht so wahrscheinlich. Ja, okay.
Ich denke, es ist auch immer abhängig von der Technologie, ob man sie kurzfristig verändern kann oder nicht. So ein Kameramodul ist, denke ich, auch ein sehr komplexes Gebilde und es zieht natürlich auch ganz andere Prozesse mit sich. Also allein auch der Ausschnitt im Gehäuse etc. pp. Kamerabump und so weiter und so fort. Ich denke, andere Dinge sind eventuell schneller zu verändern im Gerät, wo man last minute eine Veränderung hervorheben kann, als jetzt zum Beispiel ein Kameramodul, ne, im Entwicklungs- und Produktionsprozess. Das ist meine Vermutung. Und da ist halt bei so einem Kameramodul mit viel, viel mehr Vorlauf viel, viel, viel mehr Vorlauf, den man dafür benötigt. Naja.
Ja, aber auch gerade da, ja, man will sich ja dann auch die Komponenten entsprechend einkaufen oder sichern, ja. Und dann geht's doch wieder schief und du kriegst doch nicht alle Mengen, die du brauchst, ja. Das sind ja, halt verrückte Zeiten im Moment, ja.
Das ist halt die Abhängigkeit bei, von die man hat, wenn man halt sehr viele Zulieferer hat, ne? Und man kann halt nicht alles selber produzieren, ne? Das selbst Apple kann es nicht.
Auch wenn sie es wahrscheinlich gerne würden, ja. Und, ja. Und vieles ja auch gerade, was jetzt Prozessordesign etc. betrifft, mittlerweile ja selbst machen. Aber alles geht halt wirklich nicht, ja.
Naja, sie haben zwar das ganze Design selbst gemacht, aber sie sind ja trotzdem noch auf Auftragsfertiger angewiesen, TSMC etc.
Ja, klar.
Das ist das große Problem. Auch wenn sie ja bei vielen schon Produktionsstätten oder besser gesagt Produktionsstraßen exklusiv eingekauft haben. Also bei Foxconn ist es ja so, dass gewisse Produktionsstraßen ja schon komplett in Apple-Hand sind, die sie da komplett für sich beanspruchen und können, dadurch, dass sie diese ganze Produktionsstraße eingekauft haben. Dadurch sichern sie sich natürlich auch eine gewisse Exklusivität für den Output, aber das geht ja jetzt nicht durch die komplette iPhone-Technologie. Ne? Naja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Gut. Ja, kommen wir eigentlich zu dem größten Aufreger dieser Woche, finde ich, den ich so wahrgenommen habe. Und es ist auch ein relativ komplexes Thema, weil sich im Laufe dieser ganzen Woche immer noch mehrere Sachlagen zusammengetragen haben und noch viel, viel mehr Erkenntnisse zusammengetragen haben. Dadurch wurde dieses Thema so extrem komplex. Es geht um das große Thema des Wackelpuddings, sagen wir es mal ganz, ganz krass übersetzt. Es gibt ja dieses Problem beim iPad Mini, was derzeit extrem durch die ganze Apple-Szene geprügelt wird, habe ich das Gefühl. Jelly Scrolling nennt sich das Problem. Das heißt, dass das Bild nicht nachkommt im Bildaufbau und man hat so diesen Gummiband-Effekt, wenn man scrollt. Und dieser Effekt tritt halt vermehrt auf, wenn man das Gerät im Hochkantmodus betreibt. Das hat auch einen speziellen Grund, da kommen wir später noch zu. Und bei Webseiten, die man halt durchscrollt und bei viel Textinhalt, den man durchscrollt und viel verstärkt auch bei kleineren Textelementen. Und je größer halt die Schriftarten sind, je weniger tritt dieser Effekt auf. Allerdings kommt auch dazu, dass dieser Effekt bei vielen Leuten verstärkt wahrgenommen wird und bei vielen Leuten weniger verstärkt wahrgenommen wird. Also da gibt es so eine Wahrnehmungsgeschichte. Also es gibt Leute, die sind dafür sehr empfindlich, die nehmen das stärker wahr, und es gibt Leute, die nehmen es halt weniger stark wahr. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt auch diese Test-Unit hier liegen habe und dadurch, dass ich jetzt auch direkt mit einem 120-Hertz-Display vergleichen konnte, fällt dieser Effekt bei mir mehr ins Auge. Aber ich wurde auch erst dadurch sensibilisiert, durch die ganze Berichterstattung. Im Vorfeld ist mir das so nicht aufgefallen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das Gerät kaum oder sehr selten im Porträtmodus verwende. Und das ist ja auch der Modus, wie gesagt, wo dieses Problem verstärkt auftritt. Und vielleicht bin ich auch nicht so stark bin ich auch der Typ, der es vielleicht nicht so stark wahrnimmt. Allerdings, wie gesagt, im direkten Vergleich mit einem High-End-Display vom iPad Pro, ja, da ist es schon wahrnehmbar. Und da gibt es jetzt halt, wie gesagt, mehrere Aussagen. Ars Technica hat sich da jetzt so hinreißen lassen, zu sagen, ja, es gibt ja auch andere Geräte, die ein 60-Hertz-Display haben und wo dieser Effekt nicht auftritt. Und dann gab es halt eine Gegenaussage von Apple, die haben gesagt, das ist ein ganz normaler Effekt, der durchaus bei 60-Hertz-Displays auftreten kann. Und prinzipiell haben wir jetzt auch schlussfolgern können aus den ganzen neuen Erkenntnissen, dass Apple grundsätzlich recht hat, aber dieser Effekt tritt halt unterschiedlich stark auf. Bedeutet, es hat auch damit zu tun, wie der Display-Controller angeordnet ist. Das hat sich nämlich jetzt nochmal Ross Young, der Display-Experte, etwas genauer angeschaut. Der Display-Controller in dem Gerät ist halt so angeordnet, dass dieser Effekt verstärkt im Hochkantmodus auftritt. Hätte man den etwas anders angeordnet, würde jetzt dieser Effekt nicht so ausgeprägt auftreten. Also es liegt auch so ein bisschen an der Konstruktion. Und dann hat er sich das iPad Air der vierten Generation angeschaut, also das derzeit aktuelle. Auch da tritt dieser Effekt auf, aber nicht so verstärkt, weil der Display-Controller anders im Gerät positioniert worden ist. Und das sind im Moment die Erkenntnisse, falsche Positionierung des Display-Controllers. Und man hat wahrscheinlich auch nicht das allerhochwertigste 60-Hertz-Panel gewählt, was man am Markt hat. Und diese zwei Sachlagen treffen halt aufeinander und ergeben letztendlich diesen Wackelpudding-Effekt. Das ist im Moment so die aktuelle Sachlage zum Problem. Ja.
Ja, ich hab das Video gesehen von Dieter Bohn von The Verge. Und ja, klar, wie in der Slow-Mo hat man es eigentlich ganz gut gesehen. Ansonsten ist mir es jetzt so auch nicht direkt aufgefallen gewesen. Von daher, ja, was ich auch gelesen habe, ist, dass halt viele erst aufgrund der Berichterstattung dazu es bemerkt haben und es seitdem auch nicht mehr ignorieren können.
Ja, das ist wie der kleine Mini-Fleck an der Tapete. Du hast ihn jahrelang nicht gesehen, es kommt Besuch und sagt, oh, da ist ja ein kleiner schwarzer Fleck, und du guckst permanent auf diesen kleinen schwarzen Fleck, weil dich jemand darauf hingewiesen hat. Vorher hast du diese ganze tapezierte Wand als perfekt wahrgenommen, aber jetzt guckst du immer auf diesen kleinen, beschissenen schwarzen Fleck, und so ist es halt wahrscheinlich auch bei der Masse, bei diesem Jelly-Scrolling-Effekt, dass, wenn man es weiß, guckt man immer hin und man ist so sensibilisiert und man schaut sich das immer und immer wieder an. Und so war es ja bei mir auch. Ne? Ich habe das in der Presse gelesen und ich hatte ja nichts Besseres zu tun, mir sofort meine Test-Unit zu schnappen und mir das anzuschauen. Und da war es dann natürlich. Und wenn du natürlich dann noch ein 120 Hertz High-End-Display im Vergleich hast, fällt es natürlich noch mehr auf. Dann hat man natürlich so einen Referenzpunkt, so einen Vergleichspunkt, ganz klar. Aber egal, ob jetzt dieser Jelly-Scrolling-Effekt vorliegt oder nicht, ein 60 Hertz-Display ist generell schlechter als ein 120 Hertz-Display, was das Scrollverhalten angeht.
Ne? Ja. Wobei, mir wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ich es meistens eh quer
benutze. Ich auch. Ja, also ich habe es jetzt in der Vergangenheit.
Egal, ob ich jetzt am Lesen bin, RSS, Webseiten oder andere Apps benutze, gerade Video, habe ich alles im Querformat. Ich habe das so selten hochkant, dass mir es wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen wäre, außer jetzt, ich hätte mir es halt jetzt nochmal speziell angeguckt und dann wäre es mir wahrscheinlich direkt ins Auge gestochen. Aber mein Gott, ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit aber gerade bei der Nutzung von iPads auch drüber gesprochen. Ich habe das zu über 90% im Querformat im Einsatz.
Ja.
Was sich auch über die Jahre ein bisschen geändert hat, weil, wenn ich mich zurückerinnere an mein allererstes iPad Air, an das wirklich erste iPad, was Apple gemacht hat, das habe ich eigentlich sehr viel hochkant benutzt. Weil da habe ich auch unterwegs noch mehr geschrieben. Das war auch noch so die Zeit, wo ich auch wirklich noch ein bisschen am Blog gesessen habe, etc. Da habe ich mit dem unterwegs viel im Hochkant gearbeitet. Aber mittlerweile
nischt. Ja, also sicherlich hätte man produktionsbedingt und konstruktionsbedingt diesen Effekt etwas minimieren können. Das schlussfolgere ich aus der ganzen Sachlage heraus. Wie gesagt, beim iPad Air existiert dieses Problem auch, nur in einer sehr schwachen Ausprägung. Und da haben sie halt den Display-Controller anders angeordnet. Vielleicht gab es keine andere Möglichkeit, den Display-Controller im Gerät zu positionieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird uns nur Apple beantworten können und die werden das wohl nicht tun. Ja. gut, dennoch sage ich mal so, ist es ein Problem, was ich persönlich mit dem, was ich getestet habe, so akzeptieren kann. Es mag Kollegen geben oder Kunden geben, die es nicht können. Keine Ahnung. Das ist, denke ich, auch etwas subjektiv, wie das Problem jeder für sich persönlich einordnet oder wie er es jeder oder wie er es wahrnimmt. Ganz klar. Genau wie Motion Sickness. Einer hat's und einer hat's nicht. Ist vielleicht ein ähnliches Phänomen. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass man das wirklich jetzt objektiv betrachten kann. Das ist, denke ich, eine ganz persönliche Wahrnehmungsgeschichte. Gut. Dann haben wir das Thema auch durch. Tja, ich habe zum Schluss noch ein kleines Business-Thema, was mich sehr positiv überrascht hat. Es gab eine neue Studie, die das Analyseunternehmen Forrester aufgestellt hat. Die haben sich schon öfter mit der Thematik beschäftigt, Mac versus PC im Bereich Total Cost of Ownership. Bedeutet, was kommt unterm Strich raus, was sind meine totalen Kosten, die ich für den Einsatz benötige der jeweiligen Geräte, was sind die Servicekosten, was sind die Kosten für die Reparatur und was sind die Kosten für das Softwaremanagement. Und da haben sie eine Studie aufgestellt, was am Ende von 3 Jahren Benutzung herauskommt, wenn man einen M1 Silicon Rechner einsetzt gegenüber einem nicht Silicon Rechner, speziell Intel basierende Systeme. Und es war ganz interessant, man hat letztendlich unterm Strich eine sehr hohe Zahl hervorheben können. Das bedeutet, man spart pro Einheit über 3 Jahre gerechnet 800 US-Dollar. Also dementsprechend 36 Monate pro Unit 800 US-Dollar gegenüber einem Intel-basierenden System auf Windows-Basis. Und das ist schon eine enorme Nummer, sage ich jetzt mal. Und da haben sie schon, ja, das hat mich positiv überrascht, ne?
Ja, wobei man das in der Vergangenheit immer mal wieder gehört hat in Bezug auf die Intel-Macs, dass Unternehmen mit Macs generell halt Geld sparen können, ja. Ja. Von daher ist natürlich schön zu sehen, wenn es mit auch mit dem Plattformwechsel zu ARM nach wie vor so ist. Ja, vielleicht hätte man da gedacht, dass es ein bisschen komplizierter wird, gerade mit der Umstellung in Unternehmen, dass da eventuell mehr Kosten auflaufen, aber wenn das über die 3 Jahre gerechnet trotzdem noch ein Ersparnis bringt, ja, mein Gott, alles richtig gemacht. Also in Bezug, also für Apple jetzt ja. Auch mit dem Plattformwechsel.
Ja, sie haben dann versucht, einige Punkte etwas hervorzuheben. Und was mich sehr beeindruckt hat, das Thema Stromersparnis oder Stromverbrauch an sich. Da lag ein M1 Mac gegenüber wenn man das jetzt verglichen hat und versucht, im gleichen Performance-Bereich unterwegs zu sein, was ja recht schwierig ist, dann sieht man da eine Ersparnis von über 60%. Also auch der Stromverbrauch spielt da eine wesentliche Rolle bei einem M1 Mac. Grundlage war in dem Fall ein Mac Mini. Das war so die Basiskonfiguration, die sie genommen haben. Und das war die Grundlage der Studie. Sie haben das dann aber noch versucht, parallel auszuweiten, studientechnisch auf den iMac und haben den herangezogen. Da war logischerweise der Stromverbrauch etwas höher. Ganz klar ist ja auch ein Display drin. Und man hat dann halt auch wirklich versucht, gerade bei dem M1 Mac Mini auch das gleiche Display zu verwenden. Das gleiche Display, was man auch an den Intel-basierenden Systemen angeschlossen hat. Ja, ist ja klar, sonst verfälscht der Stromverbrauch letztendlich auch. Oder der Gesamtstromverbrauch der Einheit. Ja, klar. Tja, sehr, sehr schön. Spricht doch für Macs im Business-Einsatz.
Ja.
Sage ich ja schon immer. Ja. Gut. Ich denke, mit unseren Themen sind wir durch, ne?
Also ja, das ja, aber ich glaube, du hast noch was.
Ich habe noch was, ja. Wir haben ja schon lange kein Gewinnspiel mehr gemacht. Und ich denke, wir sind ja jetzt so ein bisschen in den Jubiläumswochen. Wir hatten ja kürzlich erst das 10-Jährige und wir gehen ja auf die 500 zu. Und ich habe da mal geschaut, was Kooperationspartner so an den Start bringen könnten für ein Gewinnspiel oder vielleicht sogar für mehrere Gewinnspiele. Ich nenne es jetzt mal Gewinnspielwochen. Mal schauen, was wir die nächsten Wochen noch so zusammenkratzen können. Und wir fangen mal mit der Firma Logitech an. Wir fangen mal ganz klein an und steigern uns dann eventuell im Laufe der nächsten Wochen. Wir gehen ja auch auf Weihnachten zu. Vielleicht gehen die Gewinnspielwochen ja auch bis Weihnachten. Schauen wir mal, wohin es uns treibt. Ich gebe jetzt keine konkreten Versprechen, was wir demnächst noch verlosen werden, sondern wir denken jetzt mal von Woche zu Woche und fangen jetzt mal mit der Firma Logitech an, wie ich das eben schon gesagt habe. Sie sponsern den heutigen Gewinnspielpreis. Das Gewinnspiel läuft genau bis zur nächsten Sendung. Also sollte die nächste Sendung ausfallen, läuft etwas länger, sollte die nächste Sendung pünktlich stattfinden, endet das Gewinnspiel zur nächsten Sendung. Das so als kleinen Hinweis. Und Logitech hat uns ein 2.1 Soundsystem zur Verfügung gestellt, und zwar das Logitech Z407. Und das Ding ist recht beeindruckend, finde ich. Ich habe mir das vorher auch mal angeschaut, was es alles so kann und was es alles so macht. Wir haben ein USB-System, wir können das Gerät dementsprechend mit den PC, mit den Mac etc. über USB verbinden. Wir haben eine Bluetooth-Konnektivität, das heißt, wir können auch Bluetooth-fähige Devices verbinden. Und das Schöne ist, wir haben eine kabellose Fernbedienung. Das heißt, wir können da die Lautstärke einstellen, wir können die Quellen wählen etc. pp. Also wir haben eine schöne, nette, kleine Fernbedienung, die man auch wunderbar auf dem Schreibtisch positionieren kann, um die Lautstärke zu regeln, um das Ding komplett auszuschalten, also zu muten und so weiter. Das sind so kleine Feinheiten, die das System doch sehr interessant machen. Und das Design ist auch, finde ich, sehr gelungen. Schön minimalistisch, nicht so polarisierend. Gerade die zwei kleinen Satellitenlautsprecher sind sehr schick designt. Man kann sie hochkant und vertikal betreiben, also positionieren. Ja, ein sehr, sehr schönes System, und ich bin begeistert, was Logitech in dem Preisbereich mittlerweile anbietet und was man so für kleine, nette 2.1 Soundsysteme bekommt. War mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich da weniger meinen Blick drauf geworfen und habe da so einiges verpasst, was da sich so entwickelt hat und was da so hervorgekommen ist. Hat mich positiv überrascht. Gut. So, nun genug zum Gewinnspielpreis. Also wie gesagt, wir verlosen ein Logitech Z407 Soundsystem. Die Teilnahme ist simpel. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de schreiben. Ihr habt die Möglichkeit, zwei Lose zu bekommen. Das erste Los bekommt ihr bekommt ihr so, dass ihr, wie gesagt, die E-Mail schreibt. Das zweite Los bekommt ihr, wenn ihr einen Screenshot anhängt von eurer iTunes oder von eurer Apple Podcast Bewertung für unseren Podcast. Haben wir ja schon mal gemacht. Da gibt es dann, wie gesagt, zwei Lose. Ja, die Teilnahme ist, wie gesagt, nur einmal pro Hörer. Das heißt, wir können auch herausfinden, in 90% der Fälle, ob ihr uns doppelte E-Mail schickt. Da gibt es mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, die Möglichkeiten gibt es schon sehr lange, festzustellen, ob da vermehrt doppelte E-Mails bei uns eintreffen. Es gibt natürlich auch Wege, das zu umgehen, aber die meisten...
unsere Hörer machen sowas nicht.
Letztes Mal war auch ein Spezialist dabei, der hat uns, glaube ich, 20 doppelte E-Mails geschickt, die letztendlich von ein und demselben kamen. Ja. Gut, das dazu. Und vielleicht noch eine Erklärung, weil ich persönlich immer ganz viele Nachfragen bekomme. kann ich jetzt dieses Logitech-Produkt kaufen, kann ich jetzt dieses Logitech-Produkt kaufen, weil wir auch sehr lange keine Logitech-Produkte besprochen haben. Ja, ich gebe da immer keine Antwort drauf oder ich schreibe zwar zurück, ich sage, ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht getestet habe und weil ich sehr lange auch keine Logitech-Produkte getestet habe. Dieses Gewinnspiel ist jetzt seit langem mal wieder der erste Kontakt, den wir mit der Firma Logitech haben. Und im Moment sieht es so aus, dass wir eventuell vielleicht bemustert werden, aber in der Vergangenheit wurden wir nicht bemustert mit interessanten Komponenten. Ich finde es auch schade, weil sie ganz viele tolle Produkte haben, die natürlich auch im Apple-Bereich sehr interessant sein können oder auch gerade für Apple-Kunden sehr interessant sein können, aber wir wurden in der Vergangenheit leider nicht bemustert. Vielleicht ändert sich das, schauen wir mal, gucken wir mal. Im Moment steht es 50-50. So viel dazu. Ja, dann haben wir das doch auch. Wie gesagt, Teilnahme, Zeit ist bis zur nächsten Sendung.
Schön.
Ja, gut, dann haben wir es doch, würde ich sagen, für heute.
Ja, kurz und schmerzlos.
Ja, ich weiß gar nicht, kam mir länger vor. Ich weiß gar nicht, ob es so kurz war. Das sehen wir dann, was letztendlich noch rauskommt nach dem Schnitt, den wir natürlich gar nicht machen. Also wir machen ja eine Non-Cut-Production. Ja.
Fast.
Ja, fast. Also ich glaube, wenn wir schneiden würden, würde sich das zum Schluss etwas glatt gebügelter anhören und man könnte eine Menge rausschneiden. Ja, also man könnte noch ein bisschen drüber gehen, aber das machen wir ja nicht. Haben wir noch nie gemacht.
Nein, sag niemals nie. Also da muss man, wie gesagt, mit Bond gehen, sag niemals nie, Entschuldigung.
Ja, Bond ist jetzt gegangen. Ich meine, das war jetzt der letzte Auftritt für Daniel Craig, ne?
Premiere war jetzt gerade, genau. Ich habe jetzt noch nichts reingelesen, noch nichts reingehört, mir noch keine Review dazu irgendwie reingezogen. Lasse das ganz außen vor, da habe ich auch gerade gestern mit jemandem gesprochen. Ich möchte mir den in Ruhe angucken, ohne irgendwie vorher was dazu gelesen zu haben. Ich habe zwar das eine Promo-Interview mit ihm gesehen, habe allerdings noch rechtzeitig den Absprung geschafft, wie es dann um den Film direkt ging. Die fingen mit Smalltalk an und auch gerade mit seinem Weggang und emotional und bla bla bla. Und auch seinen Aussagen beim letzten Bond, wo er gemeint hat, er würde sich eher selbst malträtieren, als nochmal einen Bond zu machen. Aber als es dann, wie gesagt, jetzt um den neuen Bond ging, habe ich dann auch schon wieder ausgemacht, weil ich möchte mir den mit so wenig Vorwissen und Informationen und Reaktionen dazu in Ruhe selbst angucken, ja, als da relativ unbelastet halt reingehen, weil es halt auch gerade der letzte Bond ist mit Daniel Craig und da ja quasi so ein Abschluss dieser, ich sag mal, Serie dann gemacht wird, Und wie gesagt, da möchte ich so gut es geht blind halt reingehen.
Ja, mir war gar nicht bewusst, dass er das schon 15 Jahre macht. Ne? Das ist ja der
Wahnsinn. Wir hatten da ein bisschen Breaks ja auch drin.
Ja.
Es ist ja sowieso kein Jahresevent, ein Bond-Film. Sagen wir mal noch nicht. Ja, ich denke, da gibt es auch Bestrebungen, da eventuell, wie gesagt, so ein Yearly-Ding draus zu machen. Man hatte da ja auch schon mal die Ideen gehabt mit unterschiedlichen Bond-Darstellern, daraus halt eine abwechselnd jährliche Sache zu machen, was sich mir nicht unbedingt erschließt. Da würde sich bestimmt von der Story her bestimmt auch was machen lassen, weil man ja auch weiß, ja, er ist ja 007 und da gibt's ja noch andere und da wurde ja auch schon Bezug drauf genommen und man hat ja auch schon andere 00s gesehen, ja, in Bond-Filmen. Aber ob man da jetzt wirklich mit unterschiedlichen Schauspielern da eine jährliche Sache draus machen muss, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Von daher,
ja. Ich meine, das ist eine Serie, eine Filmreihe, die man auch schnell kaputt machen kann. Das ist halt gefährlich. Ne?
Man hat es ja in der langen Zeit, in der die Bond-Filme ja schon laufen, ja auch schon gesehen. Auch gerade mit den unterschiedlichen Schauspielern, die wir schon hatten, mit Sean Connery, der dann auch mal wieder zurückkam, ja, den sie wieder geholt haben, um Bond zu machen. Teilweise auch, ja, mit den haarsträubenden Ergebnissen, also nicht nur Connery, sondern generell, ja, teilweise waren die Bond-Filme ja wirklich so ein bisschen schwierig, gerade jetzt rückblickend im Kontext dann zu sehen. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, ja, sind es ja im Prinzip doch sehr viele gute Filme dabei. Ja, jeder hat, es gibt sehr viele, die halt ihren Lieblingsbond haben. Ja, das ist ja ähnlich wie bei Doctor Who. Viele haben ja ihren Lieblingsdoktor bei Bond. Ja, dadurch, dass wir ja auch schon so viele unterschiedliche Schauspieler hatten, gibt es ja auch sehr viele, die ihren Lieblingsschauspieler haben. Das ist ja auch immer die Frage, wann bist du das erste Mal mit Bond in Berührung bekommen? Mein erster Bond war ja zum Beispiel auch Roger Moore, ja, den ich gesehen habe damals bewusst, ja, als Bond. Mhm. Obwohl ich ein sehr großer Sean Connery-Fan bin, ja, wie gesagt, in Bezug auf Bond ist es für mich so der erste Eindruck immer Roger Moore. Und dann hatten wir ja, ach mein Gott, wer ja immer noch kontrovers diskutiert wird, ist ja, meinst du, mir fällt jetzt der Name ein, nicht Dudley Moore,
Timothy Dalton. Timothy Dalton, ja, Timothy das Dalton. War auch nicht so mein stärkster Bond.
Das wird ja immer noch diskutiert, ja, und viele sagen ja immer, es gab nur einen, ja, mit Timothy Dalton, das ist ja auch nicht richtig, ja. Von daher, ja, wie gesagt, und wenn man mal guckt, wie kontrovers ja Daniel Craig damals aufgenommen wurde. Craig ist nicht Bond, ja, gab es damals als Internetseite, ja.
Ja,
wo sie ihn da so schlecht geredet haben am Anfang und das könnte nie ein Bond werden. Ne? Und wie hat
es war gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ne? Es war gewöhnungsbedürftig. Wie er sich verhalten hat, er hat halt dieses Klischee nicht mehr so stark verkörpert wie die Vorgänger.
Also er hat es etwas sagen wir mal so, aufgezogen. Viele konnten ihn sich nicht vorstellen, aber ich denke mal, das hat er mit dem ersten Bond an sich eigentlich ganz klar gezeigt, dass er Bond ist. Ich denke nicht, dass es da bis zum zweiten oder dritten Bond mit ihm gebraucht hat, dass man sich an ihn als Bond gewöhnt hat, sondern er hat ganz klar gezeigt, beziehungsweise der erste Bond hat ganz klar gezeigt, wie man heute Bond machen kann, dass es funktionieren kann. War ja auch überraschend wirklich gut und ich denke, da hat der Daniel auch sein Dings in den Boden, seine Markierung, keine Ahnung, gemacht.
Ja. Duftmarke und gesetzt.
Das auch, genau. Ja. Und sich da als Bond präsentiert und auch überzeugt damals. Und quasi hart dran gearbeitet, dann sich auch zu etablieren in der Rolle. Und es ist halt viel Geschmackssache auch, aber wobei zum Großteil, es gab da auch ein paar Hänger in den neuen Bonds jetzt, aber zum Großteil haben sie das schon ordentlich gemacht, ja. Deswegen bin ich auch so gespannt auf den letzten jetzt mit ihm, wie sie das alles zum Schluss bringen.
Vor allem, ich bin gespannt, wer wird der nächste Bond?
Da kann man gespannt sein. Das ist ja auch schon seit Jahren die Diskussion. Wer wird den Nachfolger? Ja, sie hätten gerne einen schwarzen Bond. Sie wollen eine Frau aus Bond. Sie wollen denjenigen als Bond. Ja, es waren jetzt schon bösewichte Bond, die mal im Gespräch waren, Bond zu werden. Von daher muss man mal abwarten. Ja.
Bei vielen Dingen schließt es sich halt aus. Ne? Also Udo Walz, wie heißt er denn?
Walz, der war ja auch hier.
Aber nicht Udo, der heißt ja anders. Christoph Walz. Christoph Walz, der war ja mal Bösewicht. Das würde sich jetzt ja ausschließen. Er kann jetzt letztendlich technisch gesehen oder von der Story her kein Bond mehr werden.
Nee, das nicht. Würde auch, denke ich mal, als Bond nicht gut funktionieren. Das wäre ja auch schon wieder so eine Besetzung. Wobei, bei Michael Keaton hat man damals bei Batman auch gesagt, wie kann man Michael Keaton besetzen? Der wird jetzt übrigens die Rolle auch Batman nochmal sein demnächst. Ja, das ist ja auch so ein schöner Twist und Turn nochmal für ihn, ja. Da hat man auch damals, wie gesagt, stark diskutiert drüber, kann Michael Keaton Batman sein. Wie gesagt, Walz jetzt nicht, den hatte ich jetzt auch nicht gemeint, aber wie gesagt, es gab da schon Namen, die durchaus.
War ja sogar Robbie Williams in der Diskussion in der Vergangenheit. Also
das
obwohl auch. Mittlerweile kann ich es mir auch besser vorstellen, aber ist ja leider wieder aus der
Gerüchteküche. Ich befürchte, raus. Sie wollen wenn es ein ein Mann wieder werden sollte, wovon ich mal stark davon ausgehe, aufgrund der Diskussionen die letzten Jahre und auch die Aussagen, die halt aus dem nicht Bond Trust, Bond Estate auch nicht, oder aus dem Produktionsumfeld kamen. Gehen wir mal davon aus, es wird auch weiterhin ein Mann sein, höchstwahrscheinlich. Gehe ich davon aus, dass sie wieder einen wirklich jungen Bond haben wollen.
Ja, Robbie Williams ist ja noch relativ jung.
Er ist meiner Meinung nach schon wieder zu alt für das, wovon ich ausgehe. Wie gesagt, von dem, was ich ausgehe, wollen sie wahrscheinlich einen jüngeren Bond haben. Und da ist halt die Frage, was ist dann da, was halt eventuell Bond-Material wäre? Und inwieweit könnte es halt erfolgreich funktionieren? Wenn man mal guckt, den Reboot, den sie versucht hatten mit Lara Croft, ist ja leider auch so ein bisschen in die Hose gegangen, wobei ich den jetzt nicht so schlecht fand. Aber er kam beim Publikum jetzt nicht so gut an. Wenn man mal guckt, was sie gemacht hatten mit, wie hieß dann nochmal, wo der, wobei die Jack Ryan Serie, die sie ja Reboot alle gemacht hatten, fand ich ja eigentlich sehr gelungen. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob ein wirklich junger Bond funktionieren könnte.
Ja, das muss man halt sehen. Ist ja noch ein bisschen hin, ne, bis der nächste Teil kommt.
Ja, vor allem muss der neue Bond ja erstmal gefunden werden.
Ja, eben, so ist es.
Von daher.
Das ist so. Der muss jetzt erstmal ein bisschen Kohle einspielen. Ne? Das ist
das wird er machen.
Ganz wichtig. Ja.
Das wird er machen, ja.
Gut. Und das, was es alles jetzt vom Merchandise gibt, das ist der Wahnsinn. Ne? Also entweder ist es jetzt so extrem, weil es jetzt so auf einmal so geballt rauskommt, dass man da jetzt so eine starke Wahrnehmung hat, oder man ist halt sensibilisiert, weil sich alles so verzögert hat. Aber mittlerweile gibt es ja da wirklich eine Menge. Selbst Playmobil hat ja jetzt was gezeigt. Sind jetzt ja alle im Boot und hauen da irgendwelche Merchandising-Produkte raus. Der Wahnsinn. Ne? Naja. Gut. Schauen wir mal. Ja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon wieder überzogen haben.
Ja, was heißt überzogen?
Ja gut, wir können ja so lange überziehen, wie wir möchten und wollen. Das hat sich Thomas Gottschalk ja auch immer gesagt, er konnte das. Erinnerst du dich übrigens daran, dass Thomas Gottschalk mal überziehen wollte, dann nicht überzogen hat und die Sendezeit nicht füllen konnte oder nicht mehr wollte und dann früher aufgehört hat als gewollt?
Nee,
also besser gesagt, da kam dann vom ZDF dann irgendwelchen Sendefüller und das hat schon mal jemand vorgelebt. In der Vergangenheit gab es 20 Jahre davor oder 30 Jahre davor gab es ja das Quiz Einer wird gewinnen oder EWG mit Kuhlenkampf. Und der hat ja auch immer gnadenlos überzogen, also teilweise eine Stunde, teilweise anderthalb Stunden. Und da hat er ja immer einen richtig Druck bekommen vom Sender und er sollte sich da ein bisschen kürzer fassen. Und dann war es halt so, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, wir machen es heute mal kürzer und hat, glaube ich, 20 Minuten vor der Sendung aufgehört. Und dann war halt die ARD damals gar nicht darauf vorbereitet und dann haben sie irgendwelche Füller gesendet, irgendwelche Tierbilder gezeigt oder ein Testbild, keine Ahnung. Und das Ganze hat dann Thomas Gottschalk irgendwann auch gemacht, weil Thomas Gottschalk, ja, er hat halt auch Druck bekommen, Mensch, überzieh nicht so, mach nicht so. Und er hat dann auch, glaube ich, 10 oder 15 Minuten vom offiziellen Ende der Sendung gesagt, nö, ich mache jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt, tschüss, bin fertig, hab nichts mehr.
Ja, also, das muss man auch mal eiskalt durchziehen, ja.
Ja gut, ich meine, er hat natürlich auch eine Größe gehabt damals, dass er sich das leisten konnte. Ich glaube, das können sich heute wenige leisten im Fernsehen.
Ja, wir müssen mal gucken, demnächst ist er ja wieder da.
Ich glaube, das letzte Mal, ne? November ist, glaube ich, geplant, ne? Da nochmal was zu machen.
Ja, es wurde jetzt, glaube ich, schon zweimal, also auf jeden Fall einmal verschoben. Ja. Und jetzt ist es dann doch endlich soweit. Ich bin mal gespannt. Er war ja jetzt wieder öfter mal zu sehen und hatte hier und da seinen Auftritt und hatte ja das auch mit der einen neuen Show von dem, wie heißt er nochmal?
Er hat eine Show im SWR.
Gewinn meine Show oder übernehme meine Show? Oder
wie, also das hat er im ProSieben gehabt, ja.
Mit dem Joko?
Joko und, ja, Joko,
Winterschlaf. Genau, weil das war ja wirklich auch wieder hier so eine Überraschung mit ihm, ja.
Ja, das so diese seichte Unterhaltung, das ist seine Stärke, ne? Und das Improvisieren und das Spontane, das kann
ja deswegen gut. Ich bin da jetzt nochmal gespannt, wie er das nochmal hinkriegt, und dann ja mal gucken.
Ja, jetzt auch auf dem SWR hat er jetzt ja auch so eine Abendsendung gehabt, wo sich da irgendwelche Prominente eingeladen hat, und dann haben sie nochmal über die Vergangenheit gesprochen, ja, tralala, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine, ich glaube, die Show heißt Noch einmal 18, und sie gehen dann in das Jahr, wo die Gästinnen 18 geworden sind, und dann reden sie halt über das Jahr, wo sie 18 geworden sind. Ist ja auch quasi ein Konzept, was ja schon ähnlich woanders stattgefunden hat, in ähnlicher Form. War jetzt nicht unbedingt eine Highlight-Sendung, aber immerhin gab es, glaube ich, 5 oder 6 Sendungen mit verschiedenen Gästen. Naja, egal. Anyway. Ich habe das Gefühl, je älter Thomas Gottschalk wird, je mehr taucht er im Fernsehen auf. Ist meine Wahrnehmung.
Möglich, ja. Naja. Möglich.
Aber es geht ja noch.
Es gäbe Schlimmeres.
Es ist ja noch nicht peinlich, oder es wird noch nicht peinlich. Ne?
Deswegen bin ich ja auch so gespannt, wie das wird, ja. Mhm.
Gut, jetzt haben wir aber glaube ich, mehr über TV und Kino gesprochen als über Technikthemen. Naja,
okay. Nee, noch nicht ganz, aber wenn wir jetzt nochmal anfangen, dann könnte das drauf hinauslaufen.
Passieren. Das ist wohl wahr. Gut. Also. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.
Jo, ciao.